Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Und von der Antarktis reisen wir nun weiter ins südliche Afrika, nach Namibia. Das ist ein Land reich an Bodenschätzen, aber vor allem geprägt durch Landwirtschaft. Und das könnte sich bald schon ändern, denn Namibia soll in Zukunft Wasserstoff liefern. Sogenannten grünen Wasserstoff erzeugt mit Solar- und Windstrom. Zurzeit findet in der Hauptstadt Windhoek ein Wasserstoffgipfel statt, der die Weichen dafür stellen soll. Klingt gut, aber es gibt noch offene Fragen. Und über die habe ich gesprochen mit Susanne Krieger vom Freiburger Öko-Institut. Frau Krieger, Sie haben gerade eine Metastudie veröffentlicht zu grünem Wasserstoff aus dem globalen Süden. Und Sie stellen darin eine Frage, nämlich ist sogenannter grüner Wasserstoff auch tatsächlich immer nachhaltig? Gegenfrage von mir, warum sollte er das denn nicht sein? Er ist doch mit Ökostrom erzeugt.
Wir beim Öko-Institut und aber auch in der aktuellen politischen Debatte bei vielen Aktivistinnen plädieren dafür, auch darauf hinzuweisen, dass das nicht das einzige Merkmal ist, was eben in die Nachhaltigkeit von grünem Wasserstoff mit einspielt. Und da sind sehr viel mehr Aspekte, die zu tragen kommen. Beispielsweise braucht es auch als weiteren Input in den Elektrolyseprozess überhaupt erst einmal Wasser. Und hier ist auch die Frage, woher dieses Wasser kommt. Wir reden beispielsweise jetzt auch im Fall Namibia über ein Gebiet, wo ein Wasserstoffprojekt entwickelt werden soll, was sich in einem sehr ariden Klima befindet. Und da ist Wasser sowieso ein rares Gut. Und die Frage nach nachhaltiger Wassernutzung, eben welche Wasserquellen werden dafür angezapft, werden Entsalzungsanlagen dafür bereitgestellt, was in dem Fall geplant ist, aber auch wie werden diese Entsalzungsanlagen betrieben etc. etc. sind hier Fragen, die dazu tragen kommen.
In Namibia herrscht ja zurzeit eine intensive Dürre schon seit diesem Frühjahr, genauso wie in anderen Ländern im südlichen Afrika. Wäre es aber eben nicht genau jetzt hier eine Möglichkeit, den Wassermangel zu umgehen, indem man Meerwasser entsalzt, für die Elektrolyse benutzt und dann eventuell sogar noch in der Landwirtschaft, um zum Beispiel in Gebieten an der Küste dann Landwirtschaft zu betreiben und das Wasser zur Bewässerung zu nehmen?
Genau, damit sprechen Sie eines der großen Potenziale an, was an der Wasserstoffproduktion auch mit dranhängen könnte. Wasserstoffproduktion ist nicht per se schlecht, wenn es beispielsweise in ariden Gebieten geplant ist. Es geht hier vor allem um die Ausgestaltung der Prozesse. Und das kann einerseits einhergehen mit negativen Auswirkungen, wenn es schlecht geplant ist. Auf der anderen Seite, wie Sie gemeint haben, kann man das auch mit positiven Effekten verknüpfen. Beispielsweise mit der Forderung, Entsalzungsanlagen müssen einen gewissen Anteil des entsalzten Wassers für die Bevölkerungen der unmittelbaren Umgebung zur Verfügung stellen. Und dann kann es eben genau, wie Sie gemeint haben, auch zu einer Verbesserung der Gegebenheiten vor Ort beitragen.
Am Ende läuft es ja, denke ich, auf die Frage hinaus, was haben die Menschen vor Ort in Namibia davon, dass diese Industrie bei ihnen entsteht? Und ich denke, da geht es nicht nur um Wasser, da geht es eventuell auch um Strom. Die Stromsituation in dem Land ist angespannt. Strom stammt meistens aus überalterten Kohlekraftwerken aus Südafrika. Also könnten auch in dieser Hinsicht die Menschen von dem Wasserstoffboom profitieren, möglicherweise.
Das ist ein weiteres Potenzial, was Wasserstoffprojekte mit sich bringen können, dass eben ein Anteil des produzierten Stroms oder Anteile des Stroms aus den zu erbauenden Windkraftanlagenparks oder auch Solarparks dann eben für die lokale Bevölkerung bereitgestellt wird. Hier aber auch wieder die große Frage, sich damit auseinanderzusetzen, wie sind denn die Begebenheiten vor Ort und was wird auch wirklich von der lokalen Bevölkerung oder von den betroffenen Personen vor Ort dann auch gewünscht, beziehungsweise wo können die maximalen Effekte generiert werden. Es werden keine pauschalen Antworten sein, sondern da muss man wirklich immer auch im lokalen Kontext direkt mit den Personen sprechen und sich dafür auch wirklich von Anfang an, also schon vor der Planung, damit auseinandersetzen und auch auf Augenhöhe wirklich gehen mit den Betroffenen vor Ort.
Möglicherweise existiert ja auch noch anderes Konfliktpotenzial. Mit Deutschland ist in Namibia ein Wasserstoffprojekt bereits in Planung in der Nähe der Stadt Lüderitz. Und der Name gibt ja schon einen Hinweis auf die deutsche Kolonialvergangenheit. Ich erinnere an den Völkermord, an den Nama und Herero. 1904 bis 1908 war das. Menschen in Namibia, die Nachfahren der Opfer von damals, die befürchten nun, dass eine Genozid-Gedenkstätte in der Nähe von Lüderitz durch die Wasserstoffindustrie Schaden nehmen könnte. Welche Möglichkeiten gibt es da zu vermitteln und den Konflikt zu entschärfen?
Das ist eine große weitere Dimension und spricht vor allem auch Landnutzungsrechte beziehungsweise die Rechte von indigenen Gruppen, aber auch eben den historischen Gegebenheiten vor Ort an. Da gilt es genauso auch von Anfang an, wie gesagt, von Anbeginn der Planung wirklich in den Kontakt zu kommen mit den Gruppen vor Ort. Eine Möglichkeit, um mit den Menschen vor Ort in den Dialog zu kommen, ist das Prinzip des Free, Prior and Informed Consent. Das ist ein strukturierter Mechanismus, der bereits besteht, eigentlich ein Recht, das indigenen Völkern zusteht und sozusagen ihnen das Recht zuteilt, von Anfang an in die Projektplanung mit einbezogen zu werden, falls dies eben Auswirkungen auf ihre Ressourcen, auf das Land, aber auch die Historie dieser indigenen Gruppen haben sollte und auch zu jeder Zeit der Projektumsetzung ihre Zustimmung zu dem Projekt auch wieder zurückzuziehen. Das ist dieses Recht, was sowieso besteht. Und dieser Mechanismus, der vor allem im Umgang mit indigenen Völkern erarbeitet wurde und auch schon besteht, kann natürlich auch weiter und sollte auch weiter ausgeweitet werden auf andere Gruppen, eben auch beispielsweise LandwirtInnen, die vor Ort von den Projekten gegebenenfalls betroffen sind.
Sagt Susanne Krieger vom Öko-Institut in Freiburg.